Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie herzlich zu Beginn dieses Wintersemesters. Ich möchte Sie nur darauf aufmerksam machen, dass es auch noch eine zweite Lehrveranstaltung Einführung in die theoretische Philosophie gibt. Der Zustrom hier ein bisschen gar stark, aber vermutlich werden Sie im Semester dann doch weniger mit der Zeit. Es gibt einige technische Dinge zu besprechen. Ich weise jetzt erst nur noch einmal darauf hin, wofür Sie diese Lehrveranstaltung verwenden können. Im Bachelorstudium Modul 2.1. Ja, also Modul 2 besteht aus Einführung in die theoretische, in die praktische Philosophie und einem Lektürekurs. Also das ist die normale Anrechnungsmöglichkeit und dann gibt es zusätzlich noch ein Erweiterungskurriculum, das 3.1er, das ist das kleine Philosophikum, dafür ist es auch anrechenbar. Es steht im Vorlesungsverzeichnis sogar noch drinnen, die Einführungsvorlesung aus dem alten Diplomstudienplan, aber ich glaube, da wird kaum jemand sehen, der oder die das zu diesem Zweck braucht. Eine Anmeldung ist nicht nötig, also Sie haben nichts übersehen, wenn Sie sich nicht angemeldet haben und einfach hier sind. Ich gebe noch schnell die Prüfungstermine bekannt gleich vorweg. Ich werde sie dann am Ende des Semesters auch wieder bekannt geben. Und jetzt zuerst einmal in den ersten 3 Doppelstunden, am Anfang immer. Ab Ende des Semesters dann habe ich einen großen Prüfungstermin und am Anfang des nächsten Semesters wieder einen großen Prüfungstermin und nachher auch noch weitere, auf die ich noch eingehe. Der erste ist 31. Jänner, 1. Februar, ja, nächsten Jahres. Von 10 bis 17 Uhr in meinem Zimmer im Nick, 3. Stock, Gang C. Ja, so schräg gegenüber von der Bibliothek. Dort müssten Sie sich versammeln in dieser Zeit, Montag oder Dienstag. Es wird auch eine Anmeldungsfrist geben, 14 Tage vorher, über Internet. Und die endet dann am Sonntag um 10 Uhr, ja, also am 30. Jänner um 10 Uhr, weil der Termin als ein Termin gilt. Ja. Montag, Dienstag ist ein Termin und 24 Stunden vorher endet die Frist. Und 14 Tage vorher können Sie beginnen, sich anzumelden und auch in dieser offenen Zeit noch sich wieder abmelden, wenn Sie sich anders überlegt haben. Ich sage gleich dazu, wenn Sie sich anmelden und nicht kommen, dann passiert Ihnen nichts. Kriegen Sie deswegen keine negative Note. Ja? Die Anmeldung dient in erster Linie dazu, dass ich vorweg ungefähr einen Überblick kriege, wie viele Leute kommen werden. Und da der Zuspruch so stark ist jetzt, oder so stark erscheint jetzt noch am Anfang, kann es sein, dass ziemlich großer Andrang auch bei den Prüfungen ist. Eventuell nehme ich dann auch noch einen dritten Prüfungstag dazu. Wird sich noch zeigen. Ja. Vorweg einmal, erster großer Termin, letzter Jänner, 1. Februar, ja, 31.1. Und der zweite Termin ist dann Anfang nächsten Semesters, musste ich leider auch wieder, weil es anders nicht gegangen ist, einen Ferientag dazu nehmen, nämlich 28. Februar und 1. März. Ja, das ist auch wieder Montag, Dienstag zu Beginn des Sommersemesters. Derselbe Ort und dieselbe Zeit, jeweils 10 bis 17 Uhr. Wenn Sie in der Zeit kommen, dann werden Sie auch noch geprüft. Außer wir besprechen es dann anders, könnte es sein. Und ich habe manchmal schon bis Mitternacht und noch länger geprüft. Also wenn Ihnen das nicht recht ist, dann können wir uns auch einen neuen Termin absprechen. Gut, dann kann ich über diese zwei großen Termine hinaus Sie immer noch einladen, in die Montagssprechstunde zu kommen. Also ab dem laufenden Sommersemester dann. Am Montag um 11 Uhr müssten Sie pünktlich da sein, auch am selben Ort, in meinem Zimmer im Nick, 3. Stock. Und zwar pünktlich um 11 Uhr. Und dann schaue ich, wie viele Leute zu prüfen sind. Dann kann es Ihnen passieren, dass Sie auch trotzdem noch warten müssen. Aber Sie brauchen sich dazu nicht anmelden. Sie können irgendeinen Montag wählen, während des Semesters, nicht 2 Tage natürlich, und auch nicht Ferienzeiten, nicht? Vorlesungsfreie Zeiten. Aber während des Semesters, Montag um 11 Uhr, können Sie sich einfach einstellen zur Prüfung, ohne weitere Voranmeldung. Und wenn Sie trotzdem noch einen anderen Prüfungstermin brauchen, dann bitte nehmen Sie Kontakt mit mir auf, E-Mail oder telefonisch, und wir machen uns dann einen Prüfungstermin aus. Zur Prüfung selber können Sie Ihre Unterlagen heranziehen und drinnen herumstöbern. Es sollte halt nicht allzu lange dauern. Ne? Aber Sie können sich auch Kurzfassungen zusammenstellen. Wir müssen die Sache dann ohnehin ausführlich diskutieren. Und Sie werden mir nicht eine bloße Vorlesung halten können. Ja, ich nehme bis zu 4 Personen, machen wir sogar 5, wenn gerade so viele Leute sind, auf einmal dran. Und prüft dann immer so im Kreis herum, ne? Sonst müssen alle immer mitdenken. Aber Sie können ruhig auch individuell kommen. Also wenn Sie unbedingt alleine geprüft werden wollen, müssen Sie es halt auch sagen. Ja? Gut. Soweit zu den Prüfungen. Haben Sie da noch irgendwelche Fragen dazu? Ich sage es dann nächstes Mal auch noch an und übernächstes Mal noch einmal und dann am Ende des Semesters die letzten 3 Stunden auch. Und irgendwo wird es ja auch auf der Homepage verzeichnet sein, das werden Sie dann organisieren, wo Sie sich dann auch anmelden können. Gut. Eine weitere technische Sache ist noch ausständig. Sie wissen vielleicht, dass nächsten Dienstag die große Universitätsversammlung stattfindet, ja, wo sämtliche Angehörige der Universität, auch die Studierenden, eingeladen sind, und zwar im Juridikum, Hörsaal U10, ich weiß nicht genau, wo der ist, aber irgendwo da im Juridikum, 19.10. von 15.30 Uhr bis 17.30 Uhr. Ja? Das hat also wenig Sinn, wenn Sie alle hingehen wollen, dass wir die Vorlesung dann noch abhalten. Aber ich würde sie auch abhalten. Ja? Daher bleibt mir nichts anderes über, als jetzt abzustimmen. Wollen Sie die Vorlesung, nämlich man muss noch was dazu sagen, wenn es nächste Woche ausfällt, dann fällt es noch 2 weitere Wochen aus. Ja? Sie haben es vielleicht schon gemerkt im Kalender, der Nationalfeiertag fällt auf den Dienstag 26. und der zweite November aller Seelen ist ebenfalls ein Dienstag. Ja? Also wenn wir nächstes Mal ausfallen lassen, dann sehen wir uns erst wieder am 9. November. Ja? Sollten Sie nicht bedenken. Es wird die Zeit dann auch ein bisschen kürzer. Ich muss dann den Stoff vielleicht ein bisschen schneller durchziehen. Aber wenn Sie glauben, dass es verkraftbar ist, dann stimmen Sie ruhig dafür, dass die Vorlesung vertagt, abgesagt wird, ne, nächstes Mal. Also ich stelle das jetzt einmal zur Abstimmung. Ja? Vielleicht machen wir, aufstehen wird auch nichts nützen, die hinteren stehen schon alle. Also es wird nicht leicht sein, außer es gibt eine große eindeutige Mehrheit, ne, dann wird es nicht leicht sein, das abzuzählen. Aber wer ist dagegen, dass die Vorlesung ausfällt nächstes Mal? Dagegen, dass sie ausfällt. Ne? Also wer möchte die Vorlesung haben nächstes Mal? Oh ja, das ist ziemlich 50-50. Ui, das ist schwierig, glaube ich. Aha. Machen wir mal die Gegenprobe. Wer ist dafür, dass sie ausfällt? Es sind aber eindeutig weniger. Ist doch klarer. Ja? Ich glaube, es ist ziemlich eindeutig, dass wir doch nächstes Mal auch die Vorlesung machen. Ne? Ja, es geht in dieser Universitätsversammlung um die Situation der Universitäten im Rahmen der Budgetverhandlungen auch und überhaupt der ganzen politischen Verhältnisse. Also schon ein brisantes Thema. Gut, dann haben wir das erledigt, also findet nächstes Mal statt und dann fällt es ohnehin 2-mal aus, können Sie sich erholen von diesen ersten 2 Malen. Zur Vorlesung selber gibt es leider keine schriftlichen Unterlagen, keine fixen, ne? Ich habe keine Skripten gemacht und es werden zwar immer wieder mal Skripten angeboten im Skriptenforum, irgendwo auf der Homepage von der Philosophie, aber die sind nicht sehr verlässlich. Ich habe die alle nicht durchgeschaut, ne? Da gibt es eine Reihe von Skripten, aber da steht oft das Gegenteil von dem drinnen, was ich gesagt habe. Sie müssen es mit Vorsicht genießen, wenn Sie dort was nehmen. Sie können sich natürlich auch Tonaufnahmen machen, manche haben diese Gelegenheit schon ergriffen und vielleicht auch weitergeben, wenn andere das brauchen. Nicht? Also das wäre eine Möglichkeit, wenn Sie ab und zu mal die Vorlesung versäumen, dass Sie was nachholen können. Also müssen Sie jedenfalls selber organisieren, Mitschriften oder Tonaufnahmen von anderen heranziehen. Ich mache prinzipiell in jeder Stunde eine Wiederholung von dem, was wir die vorige Stunde gemacht haben, also so in kurzer Form zusammengefasst, und dann bringe ich erst das Neue. Und Sie können auch jederzeit während der Vorlesung unterbrechen für eine Diskussion, ja, also irgendwelche Einwände machen oder zur Klärung der Sache und so weiter, was Ihnen halt am Herzen liegt. Sehr zu empfehlen ist es auch, wenn Sie untereinander diskutieren, aber nicht hier im Plenum, ne? Sie sehen, das wäre ein bisschen schwierig zu organisieren, aber einfach neben den Lehrveranstaltungen, das gilt für das ganze Studium, Sie sollten nicht die Lehrveranstaltung besuchen, reingehen, wieder rausgehen, keine Kontakte aufnehmen, sondern Sie sollten auch um der Philosophie willen, es wird vielleicht auch andere Gründe geben, ne? Dass Sie sollten miteinander Kontakt aufnehmen und miteinander die philosophischen Fragen diskutieren. Das hilft doch sehr viel, sowohl wenn man nur zuhört, als auch wenn man selber was erklären möchte. Und zwar, bitte?
Darf ich noch kurz heiligen?
Ja, ja, freilich. Auch wenn Sie Höhersemestrige finden, ist es gut, mit denen zu diskutieren. Und Sie brauchen nicht glauben, dass nur Sie von denen dann was lernen, sondern umgekehrt lernen die immer auch von Ihnen was. Gerade wenn Sie blöde Fragen stellen, dann müssen die anderen besonders gut nachdenken und sich die Sache überlegen. Also das wäre sehr zu empfehlen, das ist früher leichter gegangen, wie das Studium noch nicht so durchorganisiert war und die Anfänger und die Fortgeschrittenen so als getrennte Herden getrieben worden sind, da hat man sich leichter gemischt noch. Gut, ich glaube zur Vorlesung, diese technischen Sachen habe ich jetzt alles. Jetzt gibt es noch eine weitere Sache, die aber schon näher zur Vorlesung selber herankommt, nämlich das ist die Pflichtlektüre. Sie wissen, das ist eine Vorlesung mit Lektüre. Ja? Sie kriegen auch nicht nur 3 ECTS-Punkte dafür, sondern 5. Und daher habe ich einen ganzen Stoß Lektüre vorgesehen, die leider noch nicht im Vorlesungsverzeichnis gestanden ist. Aus technischen Gründen haben wir das heute erst eingespeist. Das hat sehr lange gedauert, bis wir das alles wirklich online gehabt haben. Aber jetzt ist es einmal eingespeist und kommt morgen der Hinweis drauf, auch ins Vorlesungsverzeichnis selbst. Also bei der Lehrveranstaltung wird es gleich drunter stehen. Das sind allerdings dann nur die Titel, was überhaupt jeweils an Literatur vorgesehen ist. Wenn Sie aber dann die Literatur selber haben wollen, entweder Sie schaffen es an, ne? Das geht auch, obwohl manche sind nur Auszüge aus irgendwelchen Schriften. Wenn Sie es aber direkt haben wollen, finden Sie es auch auf der Homepage der Philosophie. Ja? Das ist philosophie.univ.cat mit dem Punkt dazwischen, HTTP vorn dran. Ne? Also Homepage der Philosophie, die ist ja leicht zu finden. Ne? Und dann müssten Sie gehen auf Initiativen. Das ist links gleich ein Link auf der Homepage direkt. Initiativen. Und von denen dann auf Wikiweb, Wiki, ja, Web, das ist so ein Spezialwiki der Philosophie für Lehrveranstaltungen der Philosophie. Ja. Und dort finden Sie dann auch diese, gehen Sie zuerst nur auf Lehrveranstaltungen, ja, da kommt wieder Herr Maske, gehen Sie auf Lehrveranstaltungen und dann finden Sie meine Vorlesung, diese Vorlesung auch. Ja. Und wenn Sie dort hineingehen, dann finden Sie die gesamten Texte. Ich werde es Ihnen dann gleich noch vorlesen, welche Texte ich als Pflichtlektüre zusammengestellt habe. Sie finden die alle im Netz dann. Ja, Sie können sich dort ausdrucken. Zum Teil liegen sie auch schief, ne, das ist dann schwer zu lesen. Kriegst wahrscheinlich Genickschmerzen mit der Zeit, aber Sie können es eben ausdrucken oder es wird eine ausgedruckte Fassung auch im Institut aufzufinden sein, nämlich in der Bibliothek. im Hauptschalter der Bibliothek. Ja? Da können Sie es ausborgen und kopieren, eventuell. Aber bitte pfleglich umgehen damit, nichts verlieren dabei, nichts kaputt machen. Also, so kommen Sie zu den Texten. Ja? Wir werden die Texte dann im Laufe des Semesters auch besprechen. Wir werden ohnehin 2 bis 3 Doppelstunden brauchen, bis wir mal bei den Texten sind. Ja? Aber dann werden wir es besprechen und das ist dann Grundlage zugleich für die Prüfung, klarerweise. Ne? Ich zähle es Ihnen kurz auf, was Sie diesbezüglich erwartet. Der erste Text der Zeit nach ist von David Hume aus den Untersuchungen über den menschlichen Verstand. Der 4. Abschnitt. Ja, schon mittendrin sind so skeptische Zweifel über die empirische Erkenntnis. Dann auch darauf bezogen von Karl Popper aus den Vermutungen und Widerlegungen. Das ist eine seiner berühmten Schriften, Conjectures and Refutations. Ja. Und da habe ich einige Textstellen ausgewählt, die ich Ihnen jetzt nicht im Detail alle ansage. Sie finden es dann eben auch an den angegebenen Orten. Also Sie sehen schon, das wird wahrscheinlich sich auf Erfahrung und Erfahrungserkenntnis, auf Erfahrungswissenschaft beziehen, dieser Teil. Ja? Mit Hume und Popper. Der nächste Text ist dann von René Descartes. Ja? Cartesius auf Lateinisch. René Descartes, der Vater der neuzeitlichen Philosophie. Ja? Und von ihm die Abhandlung über die Methode des richtigen Vernunftgebrauchs. Oder auf Französisch Discours de la Méthode heißt bei ihm. Und dort das 4. Kapitel. Ist auch nicht lang. Da geht es dann schon darum, dass wir über die Erfahrung hinauskommen, ne, und durch reines Denken irgendeinen Stand fixieren können, bei dem es uns nicht mehr mit Zweifeln aus der Bahn haut, sondern dass wir wirklich einen festen Punkt finden. Ja? Also Descartes, Abhandlung über die Methode, 4. Kapitel. Die Ausgaben können Sie dann irgendwo heranziehen. Es gibt bei Reclam welche, es gibt bei Meiner. Es gibt auch natürlich in irgendwelchen Gesamtausgaben von Descartes diesen Text. Sie können sich irgendeinen aussuchen, es ist klar genug bestimmt, wenn ich sage 4. Kapitel dieser Abhandlung. Ne? Und in einer vielleicht im ersten Moment erstaunlichen Parallele dazu möchte ich dann auf Parmenides zurückgreifen, ja, den alten vorsokratischen Philosophen Parmenides, und einen Text daraus aus seinem Fragment, aus seinem Versepos über das Sein oder über die Natur, man weiß nicht so genau, wie es wirklich heißt, aus dem dann das Fragment 8 von Vers 1 bis Vers 49. Der nächste Schritt ist Platon, eine sehr empfehlenswerte Schrift von ihm, nämlich das Symposion, aber leider nicht zur Gänze, man könnte hier auch ein Semester lang verweilen, oder sogar mehr als ein Semester, aber nur ein kurzer Teil daraus, aus dem Symposion, und zwar aus dieser Rede, die Sokrates erzählt, wie ihn die Diotima, eine Wahrsagerin und Philosophin, in seinen jungen Jahren belehrt hat über das, was der Eros ist. Ja? Also so ganz verschachtelt und irgendwo ganz in frühester Zeit kommt dann diese Wahrheit zum Vorschein, ne? Die Diotima-Rede aus dem Symposion. Und von dort auch wieder nur Teile nach der alten, allgemein angewendeten Paginierung nach Stephanus aus dem 16. Jahrhundert, 206e2 bis 212a7. Die müssen sich nicht unbedingt merken, die finden Sie ja dann ohnehin. Der nächste Text wird dann sein von Schelling, ja, dem deutschen Idealisten, Friedrich Wilhelm Joseph Schelling. Auch hier haben wir wieder eine gewisse Parallele zwischen Platon und einen deutschen Idealisten. Und dort von Schelling das System des transzendentalen Idealismus und in dem auch nur ein kleiner Teil aus dem ersten Hauptabschnitt, der zweite Abschnitt, ohne die allgemeinen Anmerkungen, also das sind so ungefähr, ja, 12, 13 Seiten, ja, ist auch nicht viel. Und zum Schluss gehen wir dann noch weiter zu Martin Heidegger. Und hier gibt es Stellen aus dem Brief über den Humanismus, dann aus der Schrift zur Sache des Denkens und aus der Schrift oder Vorlesung der Satz vom Grund. Und da habe ich jeweils ein paar Zitate herausgeholt. Ja? Da werden wir dann sehen, ob der Heidegger über diese idealistische Philosophie, die sich bei Platon und bei Schelling sehr schön abzeichnet, ob Heidegger hier noch einmal einen Schritt hinaus machen kann oder nicht. Ja? Also das sind die Texte und anhand der Texte sehen Sie vielleicht ungefähr auch schon, was die Thematik sein wird. Ich kann sie kurz ansprechen. Anfangs werden wir uns einmal beschäftigen müssen, was Theorie und Praxis für ein Verhältnis zueinander haben, wie die beiden zueinander stehen. Und wir werden dann zu einem praktisch geprägten Erkennen kommen, also zur Meinung, und werden dann über die Meinung, weil sie immer nur subjektiv eingeschränkt ist, über die Meinung hinaus nach einer verlässlichen Erkenntnis fragen müssen. Und dann werden wir uns vor allem der Erfahrungswissenschaft zuwenden und die auch wieder relativieren mit Hilfe von Hume und Popper, nicht? Vielleicht sogar noch stärker als die beiden sie relativieren. Und dann wenden wir uns eben den großen philosophischen Systemen zu in einer gewissen Auswahl, wo es darum geht, erstens einmal, wie können wir erkennen und zweitens, wie können wir unsere Erkenntnis, aber letztlich auch die Praxis überhaupt begründen. Ja, es geht dann auch um das Begründungsproblem, weil wir bei keiner bloßen Eingeschränktheit stehen bleiben wollen und können, philosophisch gesehen. Gut, das ist in etwa das Programm. Wie gesagt, Sie könnten die Texte jederzeit ausdrucken und sich auch darin vertiefen. Wir werden sie aber doch noch ziemlich ausführlich interpretieren müssen. So auf eigene Faust sich durchzukämpfen, können Sie mal versuchen, aber es ist nicht Anforderung. Sie brauchen da schon ein bisschen Hinweise. Aber vielleicht, wenn Sie sich gemeinsam drüber setzen und das diskutieren, kommen Sie doch sehr weit. Gut, gibt es dazu noch irgendwelche Fragen? Ja, bitte. Das kann ich nicht genau sagen. Wir werden, das war die Reihenfolge, in der ich sie behandeln werde. Ja? Und wir werden uns halt so vortasten. Ich kann selber nicht absehen, wann wir zu welchem Text kommen. Ja? Gut. Also dann können wir uns der Thematik einmal zuwenden. Wie gesagt, Sie können mich jederzeit unterbrechen und vor allem auch die Sache genauer erklärt haben wollen oder auch Einwände bringen, wenn Ihnen das nicht passt, was ich da sage. Ne? Es kommt, ja.
Ich wollte fragen, ob ich einen Sessel genommen habe, oder ob Sie das aus den Winkeln hätten. Weil ich habe den Sessel dabei.
Das macht nichts. Okay. Nein, nein, wenn ich mich da hersetze, verschwinde ich unter dem Pult. Das ist nicht so günstig. Also, die Texte können Sie, wie gesagt, selber auch durchdiskutieren, aber besser, Sie lassen sich ein bisschen führen noch. Ne? Wir gehen jetzt einmal auf die Thematik ein, die lautet eben Einführung in die theoretische Philosophie. Nicht? Wenn Sie irgendwas von Philosophie wissen, ein bisschen was werden Sie ja davon wissen, wenn Sie es studieren wollen, ne? Dann wird Ihnen auch schon aufgefallen sein, dass die Philosophie selbst eine ziemlich theoretische Angelegenheit ist. Ja? Da wird eben theoretisiert in der Philosophie. Und wenn man praktische Philosophie heranzieht, dann wäre das eben eine Theorie über die Praxis, ja? Von der Thematik her. Und wenn man theoretische Philosophie heranzieht, dann wäre das eigentlich schon eine Theorie über die Theorie. Ja? Da wird also über das Theoretisieren noch einmal theoretisiert. Es wird die Theorie zum Quadrat herangezogen. Es wird das Theoretische noch einmal potenziert, ne, offensichtlich. Wir müssten uns diesem Thema Theorie einmal zuerst etymologisch nähern, ne, dass wir mal überlegen, wo kommt das her, was steckt da drinnen an Bedeutung, an diesem Theoretisieren. Das ist natürlich, wie fast alles in der Philosophie, ein griechisches Wort. Ne. Kommt sehr vieles in der Philosophie aus dem Altgriechischen. Sie haben deswegen ja auch eine verpflichtende Lehrveranstaltung zur griechischen Terminologie. Ne, und das hilft auch sehr weit. Und Sie könnten sogar versuchen, Griechisch besser zu lernen, damit Sie die Texte dann auch einigermaßen überprüfen können. Aber jedenfalls greifen wir auch hier zurück auf das Griechische. Theorein, ja, also Theoreo heißt, ich schaue zu. Ja, oder das heißt zuschauen. Schauen, zuschauen, betrachten. Ja. Und dann hat sich das auch etwas erweitert in seiner Bedeutung zu geistig anschauen, geistig zuschauen, etwas überlegen, ja. Auch wahrnehmen, ne, geistiges Wahrnehmen, das ist mit den Theorien abgedeckt. Ich nehme jetzt nur die für uns wesentlichen Bedeutungen heraus, gibt natürlich dann auch noch einige andere Bedeutungen, die für uns jetzt nicht so wichtig sind. Also dieses Zuschauen ist auf jeden Fall ein wesentliches Kennzeichen der Theorie. Und die Theoria selber, das Hauptwort dazu, vor allem bei Aristoteles sehr stark betont, ist eben die Schau oder die Betrachtung. Bei Aristoteles ist es sogar der Gott selber, der unbewegte Beweger, der nichts anderes tut, als den Kosmos zu schauen. Das ist die Vollendung schlechthin in diesem Zusammenhang. Also theoretisch heißt so ungefähr zuschauend, überlegend. Aber auch eben gedanklich überlegend, nicht bloß physisch. Ja? Aber es spielt beides ineinander. Was ist damit verbunden mit diesem Zuschauen? Wenn wir zuschauen, dann heißt das, wir stehen außerhalb eines Geschehens. Ne? Wir mischen uns nicht ein, wir tun nicht mit. Wir stehen in Distanz zu dem wirklichen Geschehen, zur Wirklichkeit möglicherweise, und wir stehen da draußen und betrachten sie nur von außen. Das Theoretisieren hat daher diesbezüglich einen schlechten Ruf, ne? So einen Ruf der Weltfremdheit und der Praxisferne, ja? Weil es eben eine Distanz zu dem hat, was es betrachtet. Man könnte sagen, das ist nur ein müßiges Spiel in Gedanken und lässt sich auf die riskante Wirklichkeit nicht ein. Das ist ein Vorwurf, den man immer wieder hört, wenn die Leute nichts tun und sagt, man philosophiere nicht, sondern tue etwas. Das heißt eben, dieser Vorwurf, sich zurückzuziehen vom eigentlichen Geschehen, vom Ernst der Sache. Man könnte sagen, die Theoretiker verstehen nichts von den Sachen selbst. Die verstehen nichts von der Wirklichkeit selbst, sie lassen sich auf die Wirklichkeit nicht ein, sondern spielen nur in Gedanken mit dieser Wirklichkeit. Ja? Wissen nicht, wie man umgeht mit den Dingen. Also so gesehen erscheint das Gedankliche, das Theoretische als ein Gegensatz zum Wirklichen und zur Praxis. Ja? Das ist eine Distanz dazu, ein sich heraushalten. Die Frage ist jetzt, ob der Gegensatz wirklich so scharf ist. Ja, wir müssen überlegen, ob in der Theorie nicht doch einiges an Praxis drinnen steckt oder vorausgesetzt ist. Und das ist auf den ersten Blick schon einmal ziemlich eindeutig, wenn wir zuschauen wollen, wenn wir theoretisieren wollen, dann müssen wir uns auch die Gelegenheit dazu schaffen. Das heißt, wir müssen diesen Rückzug zuerst einmal vollzogen haben. Ja, wir müssen uns einmal herausgenommen haben aus dem Geschehen, aus der Wirklichkeit, aus der Praxis, aus dem praktischen Vollzug. Also wir müssen das Theoretisieren sehr wohl praktisch vorbereiten. Ne? Sonst können wir nicht dazu kommen. Wir müssen uns die Muße und Distanz auch schaffen. Und das ist selber wieder eine Handlung. Ne? Also wir müssen etwas tun, damit wir theoretisieren können. Es muss vorher eine Praxis vorhanden sein. Es sonst kann das Theoretisieren gar nicht stattfinden.
Kann das anders nicht sein?
Kann das inwiefern anders?
Nicht gehen, dass ich theoretisch zu der Praxis gehe?
Das werden wir auch dann umgekehrt überlegen, ja? Wie es mit der Praxis ist und da eine Theorie drin steckt. Aber jetzt schauen wir mal, ob in der Theorie Praxis drinnen steckt oder vorausgesetzt ist. Ja? Gehen wir mal diese Seite durch und nachher die andere, die wird uns nämlich sehr lang aufhalten. Also man muss zuerst einmal in Distanz getreten sein. Ja? Man muss herausgetreten sein und das ist eine Tätigkeit. Das ist natürlich selbst auch eine Handlung. Und zu der muss man sich auch entschlossen haben, zu dieser Handlung. Ja? Man muss das wollen. Und insofern scheint es auch klar zu sein, dass es eine Handlung ist. Weil wir das eben nach unserem Interesse, nach unserem Willen dann auch wirklich durchführen. Also man könnte auch so sagen, wenn jemand zuschauen will bei einem Ereignis, dann muss er zu diesem Ereignis einmal hingehen oder hinfahren, hinkommen. Ja? Muss vielleicht einen gefährlichen Weg zurücklegen, um dorthin zu kommen und zuschauen zu können. Das ist also eine ausführliche, praktische Tätigkeit, um dann überhaupt zuschauen zu können. Und wenn wir dann einmal zuschauen, wenn wir mal so weit sind, ja, dann ist das natürlich auch wieder eine Tätigkeit. Wir müssen dann dabei bleiben und das ist auch wieder ein Entschluss, dass wir jetzt diese Tätigkeit ausüben. Und können also auch hier bei diesem Theoretisieren selber von einer Art Praxis oder einer Art Handlung sprechen. Auch das müssen wir ja wollen. Und die Handlung kann sogar gefährlich sein. Wenn man zuschaut irgendwo, dann muss man auch einen Platz einnehmen und der Platz kann irgendwo sehr ungemütlich werden. Wenn Sie, sagen wir, in einem überfüllten Stadion oder in einem überfüllten Hörsaal anwesend sind, dann kann das sein, dass hier ein Gedränge entsteht oder sonst etwas. Also ich muss hier auch riskieren, dass ich mich dort aufhalte, wo ich zuschaue. Das heißt, ich weiß schon im Vorhinein, dass das eine Handlung ist, auf die ich mich hier einlasse und die von gewissen Gefahren eingeholt werden könnte. Also man könnte jetzt einmal im ersten Hinblick sagen, wer theoretisiert, hat immer auch mit Praxis zu tun. Also so ohne weiteres können wir nicht Theorie betreiben, bloß für sich allein. So ganz ohne Praxis geht das nicht, weil wir ja selber, auch wenn wir theoretisieren, noch in der Welt sind und in der Wirklichkeit sind. Also wenn wir vorher den Eindruck gehabt haben, die Theorie zieht sich zurück von der Wirklichkeit, dann muss man sagen, die theoretischen Menschen, die theoretisierenden Menschen sind notwendigerweise auch in der Wirklichkeit verankert. Das geht gar nicht anders. Also Sie sehen schon, wohin der Hase läuft, der Philosoph, der Theoretiker verteidigt die Theorie. Und das deshalb, weil er eben ein Interesse an der Theorie hat und nicht nur das, sondern auch noch ein Interesse, dieses Interesse von anderen anerkennen zu lassen. Also könnte man fast sagen, ist eh klar. Aber wenn Sie das zur Kenntnis nehmen, dass ich vielleicht ein Interesse habe für die Theorie und die Theorie auch verteidigen möchte gegen Einwürfe, dann sehen Sie auch wieder, ein Interesse ist ja schon eine Art von praktischer Komponente. Interesse schließt ja schon ein, eine bestimmte Wertsetzung, und ich wende mich gerade dem zu, weil es für mich wichtig ist und von Bedeutung ist. Ich lenke meine Aufmerksamkeit ganz gezielt auf diesen Bereich, oder ich habe die Absicht, ihm das zu tun, ich strebe danach, das zu tun. Das sind eigentlich alles schon praktische Komponenten und weisen das Theoretisieren selber wieder als eine Art von Handlung aus. Weil ich es eben will und weil ein bestimmtes Interesse dahinter steht. Und innerhalb dieser Handlung, müssen wir sagen, gibt es auch wieder bestimmte Interessen, die da wirksam werden. Denn wir theoretisieren ja nicht einfach irgendetwas oder über irgendetwas, sondern wir wählen ja auch aus, worüber wir theoretisieren. Und dazu müssen wir auch wieder ein Interesse haben, gerade dieses Thema zu nehmen und nicht ein anderes. Das ist auch wieder eine Sache der praktischen Entscheidung. ja, was uns besonders interessiert. Also wir wenden uns nicht nur ab von der Praxis, vom direkten praktischen Eingriff, sondern wir wenden uns auch einem bestimmten Thema zu, ja, ganz gezielt. Und innerhalb dieses Themas wird es auch wieder Schwerpunkte geben. Ja, Sachen, die mehr interessant sind, Sachen, die weniger interessant sind. Und wir werden also unser eigenes Interesse hineinlegen in das Thema, mit dem wir uns beschäftigen. Wir werden also bestimmte Sachen herausholen, die vielleicht für andere gar nicht so wichtig wären, ne? Die vielleicht von der Sache her gesehen nur Randerscheinungen sind, aber uns interessiert sie eben. Ne? Und darüber denken wir nach, darüber theoretisieren wir. Und vor allem umgekehrt, wir werden auch in die Sache einiges hineinlegen, was möglicherweise in der Sache so gar nicht drinnen ist. Das heißt, wir interpretieren sie verschiedenerweise. Ne? Wenn wir das jetzt wieder auf das Etymologische zurückverlagern und vom Zuschauen sprechen, ne? Es kann wohl niemand aufmerksam zuschauen, ganz gleich wobei, ohne dass er zugleich irgendwie interpretiert und selektiert. Ne? Es ist immer eine Aufmerksamkeit für bestimmte Seiten dessen, was wir betrachten mit dem Spiel. Also immer ein gezieltes Interesse, das heißt eben auch eine praktische Haltung, die im Hintergrund steht. Also können wir kurz sagen, im Theoretisieren gibt es eine ganze Reihe praktischer Komponenten. Das Theoretisieren ist kein völliger Gegensatz zur Praxis, es fällt nicht aus der Praxis völlig heraus, so wie es auch aus der Wirklichkeit, aus der Welt nicht herausfällt, ne? Sondern es ist selber eine Art von Praxis, eine Art Umgang mit der Welt und mit den Dingen. Jetzt ist natürlich interessant, die Frage ist schon angesprochen worden, wie ist es denn umgekehrt? Hat denn die Praxis was mit Theorie zu tun? Oder ist die Praxis wirklich ein totaler Gegensatz zur Theorie? Wir müssten das zuerst einmal hypothetisch annehmen, was ist, wenn die Praxis ein totaler Gegensatz zur Theorie ist, ja, wenn das völlig auseinanderfällt. Eine Praxis ohne jegliches Theoretisieren müsste natürlich völlig spontan vollzogen werden, ja. Also unmittelbar. Könnte man sagen, nicht? Ein instinktives Handeln. Ja? Also einfach aus den Bedürfnissen oder Wünschen heraus unmittelbar in Aktion umgesetzt. Es wäre also eine solche Aktion ohne jede Überlegung. Ja? Völlig unüberlegt. Man könnte auch sagen, eine völlig gedankenlose Aktion müsste das sein. Das klingt schon wieder ein bisschen negativ. Ne? Da wendet sich es eigentlich wieder der Theorie zu und gegen eine solche Art von Praxis. Ne? Da wird die Wertung schon ein bisschen fraglich in Bezug auf Theorie und Praxis. Also es müsste genau das wegfallen, was wir vorher der Theorie angreifen wollten, ne? Was aber nicht so ganz gegriffen hat, nämlich diese Distanz zur Wirklichkeit und zum Handeln. Ne? Das müsste völlig wegfallen. Das müsste ein unmittelbarer Vollzug von Tätigkeit sein. Und ein solcher Vollzug wäre dann natürlich nur vom Körper her diktiert. Eben gedankenlos, ohne Überlegung. Ja? Und man könnte auch sagen, es wäre eine bloße unmittelbare Reaktion auf irgendwelche sinnlichen Antriebe. Ja, bitte.
Wenn man jetzt zum Beispiel misst und weiß, wie das in der Theorie funktioniert und was für theoretische Prozesse das Misten auslöst. Also sind das so das Spontane eigentlich.
Ja, ja. Sie meinen, man kann spontan handeln und rein in der Theorie sein, oder wie? Meinen Sie das?
Ja, man weiß trotzdem, oder bei bestimmten neuronalen Prozessen,
ja.
Da weiß man ja auch von der Wissenschaft her, die theoretischen Vorgänge.
Ja, schon, aber man muss nicht daran drüber nachdenken, ne, was da für Vorgänge da im Gehirn sich abspielen,
ja,
oder?
Dass man prinzipiell weiß, wie es geht, das ist ja nicht mehr rein praktisch, oder?
Ja, aber du musst ja nicht darüber nachdenken.
Ja, aber die Theorie grundsätzlich existiert dazu, so meine ich das.
Naja, ich habe jetzt zuerst...
Oder meinst du, dass die, also nur im Moment, dass man nicht drüber nachdenkt?
Nein, prinzipiell, total. Ne? Sie haben schon recht, wenn man liest, auch sonst, wir werden sehen, es ist unvermeidlich, dass wir diese Komponente der Theorie mit drinnen haben. Ich versuche zuerst nur einmal fiktiv die Theorie ganz von der Praxis abzutrennen. Einmal zu sehen, was bleibt dann übrig. Es bleibt eigentlich eine unmittelbare körperliche Aktion übrig. Und das ist im Grunde genommen nicht mehr menschliches Handeln. Sondern das ist einfach Vollzug einer unmittelbaren Existenz, wie es bei den Tieren der Fall ist. Also einfach ein unmittelbares Agieren aus dem heraus, was körperlich vorhanden ist. Die Distanz der Theorie, die Distanz zum eigenen Körper durch Überlegung, durch diese Schau, durch dieses Zurücktreten, die fällt einfach weg und daher sind wir nur mehr Körper. Immerhin ein Organismus, der unmittelbar auch seine Wege findet. Aber nicht mehr in spezifisch menschlicher Weise. Jedenfalls völlig ohne jeden Gedanken. Ohne jedes Wissen von sich selbst. Also wir werden jetzt das genau überlegen müssen, warum das so unpassend ist für Menschen in dieser Weise zu agieren. Die Menschen sind natürlich auch Tiere. Auch. Sie haben auch einen Körper, wir sind auch Organismen, Lebewesen. Aber wir sind nicht nur Tiere. Und wir sind zwar deshalb nicht nur Tiere, weil wir wissen, dass wir Tiere sind. Da gibt es bei Hegel so eine schöne Stelle, die ich jetzt nur ganz abgekürzt zitiere. Der Mensch ist ein Tier, aber weil er weiß, dass er ein Tier ist, ist er kein Tier. Dieses Wissen ist eine seltsame Komponente, die da noch dazukommt. Da haben wir diese theoretische Seite, von der wir vorher gesprochen haben. Diese Distanz zum Körper eben auch, unter anderem. Also, wir haben im Körper zwar eine Sinnlichkeit, so in doppelter Weise, in theoretischer und praktischer Weise. Man könnte sagen, die Wahrnehmung ist die Sinnlichkeit in theoretischer Weise, erkennt etwas. Und die Antriebe des Körpers sind die Sinnlichkeit in praktischer Weise. Die treiben ihn zu irgendeiner Aktion. Diese beiden Seiten haben wir in uns, aber wir wissen auch, dass wir sie in uns haben. Wir haben einerseits ein unmittelbares Wissen über unseren Körper, der Körper weiß unmittelbar irgendetwas, und andererseits wissen wir dieses unmittelbare Wissen. Wir wissen unseren Körper, der ein unmittelbares Wissen hat. Und dieses unmittelbare Wissen des Körpers bezieht sich eben auf unseren eigenen Zustand, wie wir uns selber gerade unmittelbar erleben. Die Tiere erleben sich ja auch und ihre Bedürfnisse und reagieren entsprechend darauf. Und es bezieht sich auch auf das, was wir über die Sinnlichkeit von der Außenwelt wissen. Also ein unmittelbares Wissen, von dem wir selbst noch einmal wissen. Und das ist jetzt schon eine Struktur, mit der wir uns jetzt ausführlicher beschäftigen müssen, die es in sich hat. Am Anfang ist das gar nicht so deutlich, was da alles drinnen steckt. Wir müssen uns zuerst einmal wirklich klar werden, dass diese beiden Ebenen verschieden sind. Das unmittelbare Wissen wird unterschieden von dem Wissen über das unmittelbare Wissen. Man könnte natürlich jetzt oberflächlich sagen, okay, wir wissen halt irgendwas und da mischt sich das ohnehin, da braucht man gar nicht so genau hinzuschauen. Das ist halt Wissen. Aber es ist deutlich zu unterscheiden, wenn wir nämlich bedenken, was jeweils der Gegenstand des Wissens ist. Der Gegenstand des unmittelbaren Wissens ist ein ganz anderer als der des Wissens vom unmittelbaren Wissen. Der Gegenstand des unmittelbaren Wissens ist auf der einen Seite unser eigener jeweiliger Zustand, also Lust und Schmerz und Bedürfnisse, die wir unmittelbar in uns erleben, das ist der Gegenstand dieses unmittelbaren Wissens von uns selbst. Das können wir auch den Tieren zugestehen. Die haben auch ein solches Wissen von sich, unmittelbar. Oder, was eben jetzt dann auch die andere Seite betrifft, die Sinnlichkeit im Sinne des Wahrnehmens, da können wir sagen, der unmittelbare Gegenstand unserer Augen, unserer Sinnesorgane, also nehmen wir mal die Augen her, das sind die Farben. irgendwelche Farbabschattungen verschiedenster Reise. Das ist der Inhalt eines solchen unmittelbaren Wissens. Ja? Und beim Hören eben sind es Geräusche und so weiter, und so könnten wir alle Sinne durchgehen. Die haben einen bestimmten Inhalt. Ne? Aber wenn wir es über diese Sachen wissen, über dieses Wissen wissen, dann ist der Gegenstand ganz ein anderer. Im ersten Fall wissen wir nicht mehr einfach die Lust und den Schmerz unmittelbar, jeweils wieder abwechselnd, sondern wir wissen und erfühlen, dass wir überhaupt Gefühle haben. Ja? Das sind alles Gefühle. Und die wechseln, und einmal ist es dieses Gefühl und einmal ist es jenes Gefühl, aber es ist immer ein Gefühl. Es ist unser Fühlen. Ja? Und das wissen wir. Und deutlicher wird es vielleicht noch beim Hören und Sehen. Ne? Also, wenn wir Farben und Geräusche aufnehmen und wahrnehmen, dann ist das was anderes, als wenn wir unser Hören und Sehen wissen. Ja? Das Hören und Sehen ist keine Farbe und kein Geräusch. Ja? Und trotzdem wissen wir davon. Ja? Also es ist ein ganz anderer Inhalt. Wir wissen davon, dass wir sehen und hören. Aber unser Sehen weiß von den Farben. Ja? Und unser Hören weiß von den Geräuschen. Also Sie sehen, das kann man nicht einfach in eins zusammenwerfen. Das sind ganz unterschiedliche Ebenen vom Inhalt her schon. Also es werden die einzelnen Gefühle gefühlt, aber das Fühlen selber wird nicht gefühlt. Ja? Und es werden die einzelnen Farben gesehen, aber das Sehen selber wird nicht gesehen. Und es werden die einzelnen Geräusche gehört, aber das Hören selber wird nicht gehört. Ja? Und so weiter. Und trotzdem wissen wir über unser Fühlen und unser Hören und unser Sehen. Ja? Also müssen wir noch ein Wissen haben, das einen anderen Inhalt hat, dass eben dieses Wissen selber, dieses unmittelbare Wissen, zum Gegenstand hat. Ja, bitte.
Da gibt es nicht auch das Problem, dass dieses unmittelbare Wissen überhaupt nicht mehr existiert, sobald es einen Verstand gibt. Also dass nicht auch, ja. Also dadurch, dass der Verstand ja irgendwie die Wahrnehmung sortiert, ja. Selbst so was Banales wie Lust oder Schmerz ist,
ja.
Ist,
ja.
Ist ja Verstand.
Ja. Könnte man, also für Menschen würde das wahrscheinlich zutreffen, vielleicht auch nicht in jeden Fall, aber wo es nicht zutreffen wird, ist bei den Tieren, ne? Die natürlich dieses unmittelbare Wissen haben, ne? Aber kein Wissen von ihrem unmittelbaren Wissen. Naja, da wäre ich noch genauer darauf zu sprechen kommen, ne? Ob man das sagen kann oder nicht, ne? Warum man da so sicher sein kann. Also ich bin ziemlich sicher, ich bin eigentlich ganz sicher diesbezüglich. Ich werde versuchen, Ihnen das auch zu erklären, warum man da sicher sein kann, ne? Aber Sie können ruhig vorerst einmal skeptisch sein, ob diese Aussage stimmt, ne? Weil die Tiere liegen uns ja sehr am Herzen, ne? Da haben wir ein großes Nähegefühl sehr oft zu ihnen, und dann ist es ein bisschen hart zu sagen, die sind völlig anders. Ne? In gewissem Sinn sind sie anders. Ne? Sie können sich gleich umgekehrt auch vorstellen, Sie dürfen die Tiere auch nicht überfordern mit solchen Zuschreibungen. Ne? Wenn sie nämlich wirklich auf derselben Ebene stünden, dann müssten sie auch ihre Rechte selber verteidigen können, ne? Dann müssten sie auch hier im Hörsaal mehr vertreten sein und so weiter. Ne? Aber das sind jetzt nur so kleine Indizien, ne? Ich werde dann nachher noch genauer darauf zu sprechen kommen. Ja? Also, bitte, ja, sind noch Wortmeldungen? Was wir sehen? Ah ja, bitte. Ja, ja, könnten Sie sagen. Ich habe den Terminus Reflexion jetzt noch nicht verwendet, aber er steckt schon drinnen. Ja? Begrifflich können Sie so machen. Wahrnehmung, ne? Oder auch Selbstwahrnehmung, Selbstgefühl ist natürlich auch mit dabei. Ja? Und auf der anderen Seite dann das Wissen davon, das ist schon ein Wissen vom Wissen und insofern eine Reflexion, ne? Die aber dann noch andere Stufen kriegen wird. Ja? So können wir es begrifflich einmal unterscheiden. Ja? Gut. Wir können also sagen, wir sind nicht einfach nur Körper, sondern wir sind ein Körper, der sich selber weiß. Ein sich wissender Körper, ne? Oder sich wissendes Lebewesen, sich wissender Organismus. Und dafür gibt es einen ganz bestimmten Begriff, der das in drei Buchstaben, also auf Deutsch jedenfalls in drei Buchstaben, auf Englisch noch kürzer, in einem Buchstaben ausdrückt, nämlich das Ich. Ja? Ich. Das heißt, ich beziehe mich auf mich selbst. Ne? Ich weiß nicht von irgendetwas außer mir, sondern von mir selbst. Da ist diese Reflexivität auch schon mit eingeschlossen. Also das Ich bedeutet ein Wissen von sich selbst. Man könnte auch sagen, dass hier ein Wissendes und ein Gewusstes dasselbe sind. Ja? Diese beiden Seiten und diese beiden Ebenen, die wir unterschieden haben, sind zugleich wieder in einer Einheit zusammengeschlossen. Das ist in einem Ich notwendigerweise so enthalten. Es bezieht sich auf das eigene Wissen. Ja? Das Wissen weiß sich selbst. Und es muss als Ganzes eine Einheit bilden, es muss aber auf der anderen Seite diese Differenz auch drinnen stecken. Ja? Es muss etwas gewusst werden. Ja? Eben es weiß, das eine Wissen weiß das unmittelbare Wissen, den unmittelbaren Zustand des eigenen Körpers. Also der erste Gegenstand des Ich, des sich selber Wissens, ist das unmittelbare Gefühl oder Erleben des eigenen Körpers. Ja? Das ist der erste Gegenstand, der erste Inhalt, an dem überhaupt das Wissen seinen Inhalt bekommt, seine Differenzierung bekommt. Und so sind wir eben ein wissendes und sich wissendes Lebewesen, und trotz dieser Differenz müssen wir in der Einheit von beiden stehen, denn bedenken Sie, das unmittelbare Wissen des Körpers, das kann überhaupt niemand anderer wissen als ich selbst. Ja? Das müssen Sie jeweils nur in sich selbst wissen. Das kann Ihnen niemand abnehmen. Wenn jemand von außen sich vorstellt, dass Sie jetzt diesen und jenen Zustand erleben, dann ist das was völlig anderes, als wenn Sie ihn selber erleben. Das lässt sich überhaupt nicht delegieren, den eigenen Zustand zu erleben. Ich kann überhaupt bestimmte Sachen nur in mir selbst erleben, und ich kann es auch nicht einmal vergleichen, wie andere Menschen das erleben. Wenn ich Farben sehe, oder wenn ich irgendeine Tastempfindung habe, dann kann ich zwar drüber sprechen, dann im Nachhinein auch, aber ich kann es nicht einmal vergleichen zwischen den einzelnen Individuen. Also das ist die unterste Ebene, in der ich einmal den Inhalt finde, und das weiß ich jetzt, aber das kann ich eben nur in mir wissen, daher muss das Wissen selber, das diese Unmittelbarkeit weiß, auch zu mir gehören. Es muss also im Ich beides zusammen sein. Sonst gibt es das gar nicht, ein Wissen von den eigenen unmittelbaren Inhalten. Also ich bin als ich eine differenzierte Einheit. Ja? In sich differenzierte Einheit. Und das bin ich jetzt. Ja? Ich bin diese differenzierte Einheit, die sich selber weiß. Und eben dadurch, jetzt wird es komplizierter noch. Ja? Ich bin ein Wissen, das ich selber weiß. Ja? Können wir sagen, okay, die Sache abgeschlossen. Ja? Aber durch das sich selber Wissen stehe ich jetzt ja auch drüber. Ja? Ich bin ja auch wieder das Wissen von dieser ganzen Einheit. Ja? Ich weiß mich als wissenden Körper, und zwar als sich wissenden Körper. Ja? Und dann muss ich natürlich zugleich das Wissende sein, das drüber steht und diesen sich wissenden Körper weiß.
Aber vielleicht ist ja noch viel mehr als um das, was ich über mich weiß.
Ja, ich weiß dann noch anderes, zu dem kommen wir schon. Ne? Ich weiß nicht für mich, falls Sie das meinen.
Nein, vielleicht glaube ich nur mich zu wissen, und in Wirklichkeit bin ich noch viel mehr als er mich.
Ach so, Sie meinen, Sie sind gleich ganz Österreich? Oder? Es geht jetzt nun nicht so sehr darum, was ich hier weiß und ob das genau stimmt, sondern nur darum, dass ich überhaupt eine Selbstreflexion habe. Ja? Dass ich nicht ein unmittelbares Wesen bin, ein Lebewesen, das bloß agiert, unmittelbar, ja? Sondern dass ich zugleich immer auch diese Distanz zu mir habe. Ja? Weil der Ebenenunterschied dieses Wissens ist ja immer auch eine Distanz. Ja? Und um diese Struktur unseres Seins geht es, und nicht so sehr, ob das jetzt genau stimmt. Ja? Sie können sich vielleicht.
So, das unterscheidet ja eigentlich Ebenen sich, oder?
Weil, wenn ich ja.
Sozusagen die eine Ebene habe, die nur das
unmittelbare
Wissen, wie ich mich eigentlich nur betrachte, dann habe ich ja einerseits das seiende Ich sozusagen,
ja.
Und
Genau, ganz genau. Es sind Ebenen, die sich hier ergeben. Das beginnt schon mit dem Unterschied unmittelbarer Inhalte und Wissen von diesen unmittelbaren Wissen.
Und man könnte ja so weit gehen zu sagen, dass man eigentlich dann nur das eigentliche Ich ist, nur das Unmittelbare sozusagen.
Das ist die Frage. Ja, schon. Aber wenn Sie sagen, das eigentliche Ich, dann wäre das kein Ich mehr, wenn es nur unmittelbar ist. Wenn es Ich ist, dann ist es immer auch ein Wissen von sich. Ja? Also es ist ein sich wissender Körper, der sich aber auch als sich wissend weiß. Und insofern stehen wir oben drüber und wissen diesen Körper. Ne? Aber das sind wir jetzt auch wieder. Ne? Und daher müssen wir uns wieder selber wissen können, als wissend, diesen wissenden Körper. Ja? Und so können wir jeweils über die Ebene, die wir gerade betrachten, immer wieder unser eigenes Wissen noch einmal wissen und eine neue Ebene aufbauen. Ja? Also verschiedenste Ebenen im Rahmen des Ich immer noch. Ja, bitte.
Werden über diese Ebenen dann auch die Begriffe Praxis und Theorien verteilt?
Sie meinen, dass die eine Ebene davon Praxis ist und die andere Theorie? Glaube ich nicht, dass das so nach Ebenen geht, sondern sie werden immer aufeinander bezogen sein. Ja? Es ist nur überhaupt das, die...
War das in einem Teil mehr Praxis ist als im anderen?
Nein, das glaube ich auch nicht. Wir werden dann sehen, dass Praxis immer nur zustande kommt, wenn beides zusammenwirkt. Ja? Das geht gar nicht. Sonst müssten Sie sagen, Praxis wäre nur das unmittelbare Agieren, ne? Und die Reflexion darauf ist schon wieder reine Theorie. Ne? Das dürfte dann wieder miteinander nichts zu tun haben. Da müssten wir auseinanderfallen, einerseits in eine tierische Aktion, ne? Tierisches Agieren, und andererseits ein abgehobenes Wissen. Und das hätte nichts miteinander zu tun. Ne? Also so geht es nicht.
Aber man kann es auch.
Ja, das ad hoc ist, ja.
Man kann ruhig sagen, dass hier das theoretisch eigentlich aus dem Praktischen entspringt. Ne?
Naja, was nennen Sie jetzt Praktisches? Meinen Sie die Unmittelbarkeit?
Nein, die sozusagen die Betrachtung. Dass sozusagen das Unmittelbare, genau, dass das mittelbare Ich sozusagen zuerst da gewesen sein muss. Weil wir hier aus dem Tier entstanden sind, da ist eben das zumindest ein mittelbares Ich hier hat. Ne?
Aber ich verstehe nur nicht genau, was Sie mit mittelbarem Ich meinen.
Die
der Körper muss zuerst einmal da gewesen
sein. Aus der Praxis entstanden sein. Ne?
Ja, was meinst du mit Praxis, meinen Sie jetzt?
Das Leben.
Ja, mit Praxis meinst du das Leben zum Beispiel. Wir müssen zuerst einmal gelebt haben, ja, agiert haben schon unmittelbar.
Praxis kann nicht ohne Theorie, die Theorie kann nicht ohne Praxis.
Ja, ohne Körper, sagen wir kurz, ohne Körper, ohne lebendigen Körper. Ne? Na sicher, die Kinder werden zuerst einmal mit Körper geboren, ne? Dann entwickeln sie erst schön langsam eine Reflexion darauf. Ne? Aber jetzt waren noch einige Wortmeldungen, bitte.
Gibt es in der Philosophie eine anerkannte Begrenzung für diese Ebenen und gibt das Ebene für Ebene für Ebene weiter?
Begrenzung kann man nicht willkürlich setzen. Nicht? Und nach allgemeiner Anerkennung dürfen Sie in der Philosophie nicht fragen. Ja? Weil die Philosophie ist ein Streithaufen. Ja? Also da wird überhaupt nichts gemeinsam gesagt oder fast nichts. Ne? Es gibt fast nur Streit. Und daher müssten Sie sich letztlich auf Ihr eigenes Denken verlassen. Ja? Das einzige Kriterium, ob etwas stimmt oder nicht stimmt, müssen Sie selber sein. Sie müssen die Sachen alle selber durchdenken und überprüfen.
Aber als Mensch ist es mir doch gar nicht möglich, aufzuhören zu wissen, dass ich weiß. Das geht
ja. Ja. Diese Problematik, die steckt natürlich drin und kann man als Problematik einmal zur Kenntnis nehmen. Aber ohne jetzt zu sagen, hier hören wir auf. Ne? Oder dort hören wir auf und dann streiten wir, wo wir aufhören. Es wird in der gegenwärtigen Philosophie meistens nicht sehr weit verfolgt. Überhaupt diese Ebenen der Reflexion, die sind schon ziemlich aus der Mode gekommen. Ne? Werden aber wahrscheinlich wieder modisch werden irgendwann, ich vermute es, ne? Weil sich nicht einfach so eliminieren lässt. Ne? Aber wir gehen einmal einfach auf die Sachen ein und Sie sollten sich vor allem selber überlegen. Ne? Da waren noch Wortmeldungen. Gut, also natürlich, Sie sehen schon, es ist der Körper vorausgesetzt und dieser Körper muss sich selber wissen und dazu kriegt er zugleich eine Distanz zu sich. Ne? Er ist nicht mehr nur Körper. Ne? Das ist zugleich etwas da, was über diesen Körper hinausgeht, was sich aber auch immer weiß. Dieses Wissen weiß ich selber und das nenne ich dann Reflexion. Ne? Also das Ich ist auf jeden Fall zugleich ein reflexives Wissen, nicht ein bloß unmittelbares Wissen. Und wir können eigentlich gar nicht genau sagen, wo diese Reflexion endet. Man kann immer wieder weiter sagen, ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß und so weiter. Und dadurch ergibt sich jetzt ein Stufenbau unserer Reflexion. Ja, das ist mit drinnen in der Reflexion, dass sie solche Stufen hervorbringt. Und da, wir haben damit eben die Gelegenheit, dass wir von der übergeordneten Warte her auf das Untergeordnete hinunterblicken und in diesem Untergeordneten dann verschiedene Beziehungen herstellen, ne, die besonderen Inhalte dieser untergeordneten Ebene aufeinander beziehen und das vergleichen, Verhältnisse herstellen und so weiter. Und dann aber diese untergeordnete Ebene insgesamt auch wieder abgrenzen können und über sie hinausgehen können. Ja, wir können sie abschließen und sagen, das ist diese Art von Wissen und jetzt machen wir einen Schritt weiter und gehen auf eine höhere Art des Wissens über. Ja, bitte.
Zu den Bezeichnungen, könnte man dieses sich selber Wissen als Bewusstsein bezeichnen?
Ja, ist ein bisschen gefährlich, weil Bewusstsein würde ich auch den Tieren zugestehen. Ja? Das ist auch ein Bewusstsein. Darum würde ich eher sagen, unmittelbares Bewusstsein und reflexives eher Wissen. Ja? Aber wesentlich, dass man diese Reflexion mit einschließt. Ja? Weil die Tiere sehr wohl sich orientieren in der Umwelt. Ne? Die haben ja ihre Sinnlichkeit und so weiter. Wir wissen aus unserem eigenen Körper, was Sinnlichkeit bedeutet, ne? Und können in sie hineinlegen. Ne? Und daher kann man nicht sagen, die sind ohne Bewusstsein. Aber sie sind eben nicht auf der Ebene des Sich-Wissens und des immer weiterhin aufsteigen Könnens, des Wissens vom Wissen. Ne? Diese Reflexion, die haben sie nicht. Man könnte auch sagen, unmittelbares Wissen und Reflexion, dann ist es auch ziemlich deutlich unterschieden. Ne?
Aber ist ja? Das bewusste Sein dann, das kann man den Tieren nicht zugestehen eigentlich. Das ist ja dann eigentlich schon eine Ebene drüber, wie wir eine Reflexion.
Es kommt jetzt darauf an, was Sie unter Bewusstsein verstehen. Ja? Und auch hier gibt es keine eindeutigen Festlegungen. Es ist so, das kann ich gleich am Rande dazu sagen, in der Philosophie sollte man nicht einfach mit Worten allein philosophieren. Ja? Weil die Worte, die können beliebig verstanden werden, in vielfacher Weise. Sondern wir müssen sagen, was wir unter dem Wort verstehen, wie wir es gebrauchen. Wir müssen eigentlich immer über einen Gedankengang zu einem Wort hinführen. Ja? Philosophieren heißt Gedankengänge nachvollziehen oder vollziehen. Ja? Und nicht irgendwelche Worte heranziehen und sagen, das heißt das und aus dem leite ich dann jenes ab. Ne? Der andere sagt, das heißt was anderes und leitet was anderes ab. Ne? Und auch Definitionen sind zu wenig. Wenn Sie eine Definition nehmen für einen Begriff, dann hat es wieder lauter Begriffe, die müssen es wieder alle definieren. Ne? Und es ist ziemlich willkürlich, wo sie dann aufhören zu definieren und sie setzen einfach irgendwas fest. Ja? Das ist für Philosophie zu wenig. Also Philosophie muss immer zurückgreifen auf Gedankengänge. Darum ist es also langwierig. Ne? Aber zugleich ist das das Wesentliche und das sollten Sie auf sich nehmen, dann auch im Studium. Ne? Wenn Ihnen der Studienplan Zeit dazu lässt. Ja? Also wir können jedenfalls die untergeordnete Ebene immer irgendwie zusammenfassen und die übergeordnete Ebene mit einbeziehen. Ja? Auf eine andere Ebene wechseln und die übergeordnete Ebene hat dann wieder eine übergeordnete und kann daher wieder in sich Zusammenhänge herstellen und abgegrenzt werden. Ja? Und so können wir verschiedene Stufen unserer Reflexion durchwandern und immer allgemeinere Ebenen dadurch auch erreichen. Ja? Aber die konkreteste und wenn man so will, das klingt aber so ein bisschen wertend, die unterste Ebene, ne, ist der eigene Körper. Dieses unmittelbar existierende Lebewesen. Aber weil wir jetzt reflexives Lebewesen sind, darum bezieht sich unser Wissen auch nicht bloß auf unseren eigenen Körper. Ne? Jetzt ziehen wir einfach einmal eine Konsequenz aus diesem Aufsteigen des Wissens über sich selber, dass es immer wieder drüber steht. Wenn Sie das metaphorisch betrachten, können Sie sagen, Sie haben einen Standpunkt irgendwo in einer Grube, ja, und wenn Sie dann die Möglichkeit haben, immer weiter hinaufzusteigen, dann wird sich inhaltlich auch Ihr Horizont erweitern. Ne? Sie werden nicht nur bis zum Grubenrand sehen, sondern Sie werden schon langsam über die Grube hinaus sehen. Sie werden sehen, was da draußen ist und je höher Sie hinaufsteigen, desto mehr Inhalte umfassen Sie. Ja? Desto mehr können Sie sehen. Und das müsste sich auch ergeben, wenn wir uns selber reflektieren. Nicht? Wir wissen einerseits uns als unmittelbaren Körper, aber wir müssen nicht bei dem stehen bleiben, wir grenzen ihn sofort einmal ab und wissen, da draußen sind andere Dinge. Ja? Da bin ich, da ist mein Körper und dort ist jemand anderer oder ein Sessel oder sonst etwas. Ja? Und die kann ich jetzt einmal wahrnehmen und kann einmal mit meiner Wahrnehmung über mich selbst hinausgehen, aber ganz bewusst, dass ich weiß, das bin nicht ich. Ich bin da und das sind andere Dinge. Jetzt brauche ich aber nicht bei dieser Ebene stehen zu bleiben, was ich sinnlich wahrnehme. Ja? Sondern ich kann sagen, jetzt erinnere ich mich an das, was ich nicht jetzt wahrnehme, sondern früher mal wahrgenommen habe. Ja? Ich gehe also von der Gegenwart des Sinnlichen, das immer jetzt und im Augenblick vorhanden ist, gehe ich hinaus in die Vergangenheit. Und wenn ich das mache, dann kann ich auch von der Vergangenheit auf die Gegenwart und von der Gegenwart auf die Zukunft schließen. Ich kann also einerseits mich erinnern an verschiedene Ereignisse und Gegenden und ich kann andererseits aber auch erwarten, dass das und jenes wieder eintreten wird. Oder wenn Sie hier in diesem Raum sitzen, haben Sie sinnlich nicht so viel Überblick. Sie sehen ein paar so Innenwände von der Uni vielleicht gerade noch. Aber Sie können gedanklich darüber hinausgehen. Sie wissen auch, wo die Uni ungefähr steht. Sie wissen, dass die Stadt Turin heißt und so weiter. Sie können also auch räumlich sich ganz weit hinaus bewegen. Weil Sie sich erinnern, dass Sie das und jenes schon gesehen haben draußen. Ne? Und Sie erwarten auch, wenn Sie rausgehen, dass Sie wieder in diese oder jene Gegend kommen, die Ihnen schon bekannt ist. Ja? Also Sie gehen über den eigenen Körper hinaus, einmal auf das, was Sie wahrnehmen, dann fassen Sie das wieder zusammen und gehen über die gegenwärtige Wahrnehmung hinaus, räumlich und zeitlich, eben in die Vergangenheit und in andere Bereiche, und die können Sie nicht mehr wahrnehmen. Aber die denken Sie. Ja? Denken Sie über die Wahrnehmung hinaus und ziehen Ihre eigene Erinnerung und Erwartung heran. Sie können aber auch hier noch weitergehen. Sie können alles, was Sie bisher erlebt haben und kennen aus Ihrer Erfahrung, noch einmal übersteigen und können in Gegenden hineindenken, die Sie noch nicht erfahren haben. Sogar in Gegenden hinein, räumlich und zeitlich, die Sie sicher nie erfahren werden. Sie können an eine Vergangenheit denken vor Ihrer Geburt und Sie können an eine Zukunft denken nach Ihrem Leben. Und Sie können räumlich sich weit entfernen bis in irgendwelche anderen Milchstraßensysteme hinein. Ne? Das ist in Gedanken alles möglich. Ja? Sie bleiben nicht stehen, sondern Sie erweitern immer wieder Ihre Gedanken über die bestimmte Ebene, die Sie hatten und gehen räumlich und zeitlich über Ihre unmittelbare Existenz, über Ihren Körper, immer weiter hinauf. Ja? Also, auf diese Weise wird die Einzelheit unserer Person, unseres unmittelbaren Organismus, durch die Allgemeinheit der Reflexion endlos überschritten. Ja, in verschiedensten Stufen. Wir können uns immer mehr ausweiten mit unserer Reflexion. Aber Sie sollten dabei nicht vergessen, dass das trotzdem alles dieselbe Person ist. Ja, das sind Sie selbst. Ja. Es ist nicht so, dass man das jetzt abtrennen kann voneinander und sagen, ich bin jetzt nur dieser Körper, ne? Und die Reflexion, die geht mir viel zu weit weg von meinem Körper, die nehme ich nicht mehr als meine zur Kenntnis. So ist es nie. Sondern ich bin diese Gesamtheit. Unmittelbar und reflexiv zugleich. Ne? Einzeln als diese Person und allgemein zugleich. Ja? Das kommt im Ich immer zusammen. Und so bauen wir eben unsere Wahrnehmungen ein in viele Gedanken. Ja? Wenn wir also eine Beziehung zur Welt haben, dann nie bloß sinnlich, sondern immer auch mit Denken dabei. Ja? Und wir können die Unmittelbarkeit als solche, wenn wir mal ein Ich sind, gar nicht mehr bewusst und reflexiv erleben. Ja? Sondern die Unmittelbarkeit ist immer konfrontiert mit einer reflexiven Ebene. Wir können also nicht mehr reduzieren und sagen, jetzt möchte ich einmal nur meine Unmittelbarkeit wissen. Ja? Aber ganz bewusst. Ja? Ich will nur mein unmittelbares Wissen wissen. Mich zurückversetzen so gleichsam in die Unmittelbarkeit des tierischen Lebens. das geht nicht mehr. Ja? Sondern wir wissen zwar unsere unmittelbaren Erlebnisse, aber dazu immer auch die reflexiven Zusammenhänge. Ja? Das lässt sich nicht mehr so reduzieren. Nein, es ist natürlich ein Desiderat von manchen Menschen, weil ja die Reflexion auch viele Probleme mit sich bringt, ne? Auf die kommen wir dann später noch mehr zu sprechen. Und sie könnten natürlich versuchen, durch Drogen sich in einen solchen Zustand zu versetzen. Ne? Aber auch im Schlaf natürlich rasten wir uns aus von dieser Reflexivität. Ne? Vor allem im Tiefschlaf. Ne? Und wenn wir gewisse körperliche Schädigungen erleiden, dann kann das auch sein, dass wir zurücksinken. Aber mit all diesen Zuständen ist auch ein Ich-Verlust verbunden. Ne? Wir sind dann eben kein Ich mehr. Wir haben diese Reflexivität dann verloren. Ja, bitte.
Dieses Denken in anderen Räumen und anderen Zeiten lässt sich doch im Endeffekt aber auch immer wieder auf unsere Erfahrungen zurückführen, weil ich kann mir das vorstellen, was irgendwie auch an meinem Körper gebunden ist. Angenommen, ich stelle mich, versetze mich jetzt ins Venedig des 15. Jahrhunderts,
ja.
Da muss ich doch auch ich sehe jetzt alte Straßen, irgendwas habe einen Geruch. Aber mehr habe ich eigentlich ja nicht.
Aber Sie können es nicht identifizieren, genau mit dem, was Sie schon einmal erlebt haben. Sie können diese Bereiche zwar mit einbringen, diese Farben, ja, die das Ganze lebendiger machen und sich so vorstellen, aber es kommt immer noch was dazu. Sie wissen auch, dass so genau ist es nicht gewesen, sondern irgendwie anders. Ja? Und Sie berufen sich zwar auf Ihre eigene Erfahrung, aber Sie wissen, dass die Menschen damals eine andere Erfahrung gemacht haben. Ne? Und das können Sie aber nur denken. Das denken Sie hinzu. Ne? Sie müssen Ihre eigenen persönlichen Qualitäten, die Sie hineinmischen, dann doch kritisch immer wieder herausziehen. Ne? Weil so genau, wie Sie die Birne heute schmecken, hat es damals vielleicht nicht geschmeckt. Ne? Beziehungsweise ist das ohnehin eine Ebene, die man gar nicht vergleichen kann zwischen Menschen. Es ist sogar schon zwischenmenschlich, brauchen gar nicht so weit zurückdenken. Schon, wenn Sie die Nachbarin oder den Nachbar fragen, ist es ein Problem, wie Sie sich hineindenken können in andere Personen. Da ist immer schon viel Denken dabei und das Erleben beschränkt sich eigentlich auf die eigene Person. Aber natürlich, wenn Sie eine andere Person verstehen, dann bringen Sie Ihre eigenen Erlebnisse auch immer mit hinein. Müssen Sie auch wieder korrigieren gleichsam und zurücknehmen, weil das doch nicht Sie sind, das ist eine andere Person. Ne? Also das mischt sich im konkreten Fall dann und man könnte im Detail natürlich versuchen, das genau zu trennen, ist aber meistens nicht notwendig. Ne?
Entschuldigung.
Ja?
Wo ich so ein bisschen meine Schwierigkeit habe, wenn man sage, dass der Mensch schlussendlich erst durch die Reflexion zum Mensch würde. Hieße das dann ja, dass der Mensch am Anfang seines Lebens oder auch gar gegen Ende seines Lebens, wenn er dann mit seiner Reflexion immer fähig ist, gar kein Mensch mehr wäre?
Das würde ich so nicht sagen, dass das der Fall ist, ne? Weil ja es geht darum, dass alle Lebewesen, auch die Menschen, eine gewisse Entwicklung durchmachen, ja? Und dabei auch einen gewissen Höhepunkt ihrer Fähigkeiten erreichen. Und den können Sie nicht von Anfang an haben. Sie können genauso nicht sagen, ein Fohlen, das kann noch nicht richtig galoppieren, das ist noch kein Pferd. Oder das ist prinzipiell kein Pferd. Ne? Es ist noch kein Pferd. Und genauso ist es bei den Menschen. Und wir wissen natürlich aus Erfahrung, dass aus den Säuglingen einmal vollwertige erwachsene Menschen werden. Ja? Und das beziehen wir natürlich mit ein. Also die Entwicklung, die ein solches Lebewesen durchmacht, die können wir schon vorweg mit einbeziehen. Ja, ich würde einfach, das ist einmal ein vollwertiger Mensch gewesen und schon langsam lassen seine Kräfte nach. Ne? Das muss man einfach berücksichtigen.
Entschuldigung. Ja, aber das heißt, er ist kein vollwertiger Mensch.
Ja, aber das ist ganz klar, weil in gewisser Hinsicht ist das bei jedem Lebewesen so. Ne? Dass es einen gewissen Höhepunkt seiner Entwicklung hat und nachher darf man gewisse Sachen nicht mehr zumuten. Sie werden einer 80-jährigen Person keine Spitzensportergebnisse zumuten. Ne? Ist ganz selbstverständlich. Aber deswegen ist sie vollwertiger Mensch. Ja? Also das ist ja auch eine Ganzheit, dieses Leben. Die beginnt beim Säugling und endet dann bei der alten Person und das ist eine Ganzheit, das Leben. Das können Sie auch nicht so abtrennen und sagen, jetzt ist er heute, jetzt ist er das nicht mehr, was er vorher war. Er ist ja genau das geworden aus dem, was er vorher war. Ne? Also es ist immer das Leben insgesamt zu betrachten.
Ja, das schon, aber irgendwann haben Sie vorher doch erwähnt, dass es dann kein vollwertiger Mensch ist.
Naja, vollwertig, ich meine, was ist jetzt der Maßstab? Ne? Der Maßstab ist halt eine Idealvorstellung. Ja? Und Sie können sagen, in einem bestimmten Lebensabschnitt bin ich dieser Idealvorstellung näher gekommen und jetzt lässt das schon nach.
Wer stellt das Ideal auf?
Das ist willkürlich. Also da würde ich mich auch nicht festlegen. Ich würde also Menschen nicht deswegen abwerten, weil sie nicht mehr voll bei Kräften sind.
Ich würde ja? Dort niemand abwerten. Mich stört das, einen Idealzustand da jetzt hinzustellen.
Müssen sie auch nicht. Also ich hab diese Vorstellung nicht eingebracht. Ne? Es ist nur gefragt worden, ob das kein Mensch ist. Ne? Und da könnte man sagen, es gibt ein Auf und Ab der Entwicklung. Ne? Aber ich würde den Menschen insgesamt als Ganzes sehen, in seinem Leben. Ne?
Ja? Also mit Menschen, die diese Entwicklung nicht machen, also die geistig zum Beispiel die zur Welt kommen, dass sie einfach nie ein Bewusstsein entwickeln und wo die Ärzte dann sagen, das ist vegetativ. Also
Auf die muss man entsprechend individuell eingehen. Ne? Man kann sie auch, genauso wie bei den Tieren, man kann sie nicht überfordern.
Ich glaube, das sind zwei verschiedene Menschenbegriffe. Niemand käme auf die Idee, zu sagen, dass das kein Mensch ist.
Natürlich sind wir menschlich auch vom Organismus her. Ne? Wir gehören einer bestimmten Art an, die man biologisch bestimmen kann. Und aus der ergibt sich halt diese oder jene Möglichkeit und manche haben das nicht. So wie manche eben nicht so schnell laufen können wie andere. Ne? Aber natürlich muss man dann individuell eingehen auf solche Personen. Ne? Man darf sie also weder herabwürdigen und sagen, das ist überhaupt kein Mensch, weil natürlich entstehen da auch Beziehungen zwischen Menschen. Ja? Aber man darf sie auch nicht überfordern und von ihnen Sachen verlangen, die sie einfach nicht können. Ne? Und auch das ist selbstverständlich und wird in der Praxis so gehandhabt. Dann können Leute halt nicht, was weiß ich, ihre Rechte selber vertreten oder in die Schule gehen oder sonst was, wenn sie entsprechend schwer behindert sind. Ne? Also ich sehe da kein prinzipielles Problem, aber natürlich gibt es genügend Menschen, die diese Reflexion haben. Ne? Und je mehr Reflexion sie haben, beziehungsweise wenn sie ein gewisses Niveau von Reflexion haben, dann kommen sie eben auf Probleme, die auch philosophische Probleme sind. Und die besprechen wir hier. Ne? Und wenn das nicht der Fall ist, ja, dann brauchen wir es eh nicht bereden, wenn die Leute gar nicht so weit kommen, solche Probleme zu haben. Ne? Gut, dann noch irgendwelche? Bitte, ja.
Ist die Reflexion, also im Vergleich zum Tier, ist das ein qualitativer Unterschied? Also ist das was
ja, würde ich schon sagen.
Ist das ein radikaler Unterschied oder ist das so?
Es ist auf jeden Fall ein Sprung. Sie sehen es ja auch am Unterschied der tierischen Welt und der menschlichen Welt, ne, also was die Menschen aus der Welt machen konnten. Und den Tieren ist das bei weitem nicht gelungen. Na freilich, und die Bienen bauen sogar wunderbar sechseckige Waben, ne? Aber was anderes können sie nicht bauen. Ne? Schaut, vergleichst du das einmal mit unserer gegenwärtigen Gesellschaft. Ne? Bitte? Ob das dann gut oder schlecht ist, ist wieder eine andere Frage. Ne? Es geht nur ums Faktum, ob hier ein Unterschied ist. Ja? Ich muss mich da noch ein bisschen vertrösten, was den Unterschied zwischen Mensch und Tier betrifft, das wird uns noch klarer werden. Ja? Das ist natürlich sehr provokant, wenn ich das so hinsage, das weiß ich schon. Vielleicht tue ich sogar deswegen auch so gern. Ne? Aber wir kommen dann noch darauf zu sprechen. Ja? Genauer. Gut, waren jetzt noch irgendwelche Wortmeldungen? Ja, bitte.
Wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist zwischen Mensch und Tier ein sprunghafter Unterschied, aber zwischen dem Menschen und dem Manueller.
Also ja, auch das kann man nicht einmal sicher sagen. Es gibt, wie gesagt, es gibt bestimmte Formen von menschlichem Leben, kann auch durch Unfälle oder was passieren, wo sie wirklich diese Problematik des Selbstreflektierens nicht erreichen. Ja? Und das ist der Punkt, denn mit der Reflexion, das werden wir später auch noch genauer sehen, treten auch Probleme ein. Ja? Und die Probleme haben wir nur, weil wir reflektieren und mit denen müssen wir dann auch zurande kommen. Es ist zugleich immer auch eine Verurteilung, wenn man reflektiert. Ja? Also man kann das auch mit der berühmten Metapher der Austreibung aus dem Paradies symbolisieren. Ja? Also im Paradies hat man unmittelbar fraglos gelebt und dann haben die Menschen vom Baum der Erkenntnis gegessen. Ja? Und dadurch sind sie aus dem Paradies herausgefallen.
Das heißt, für Menschen ist es quasi auch sprunghaft zu sehen.
Ja, ja, ja. Ich meine, obwohl sich es natürlich faktisch kontinuierlich vollzieht. Da brauchen Sie nur schauen, wie die Kinder sich entwickeln. Ne? Aus dem Säugling, der noch überhaupt keine Reflexion hat, entsteht schön langsam. Da können Sie die Phasen der Entwicklung dann feststellen. Also es entsteht kontinuierlich, aber es ist dann einmal ein Sprung. Und der zeichnet sich auch dadurch ab, dass Sie sich dann nicht mehr erinnern können an gewisse Sachen. Ne? Sie können sich erst erinnern, wenn ein gewisser Grad von Reflexion schon vorhanden war. Ne? So wie Sie sich auch nicht erinnern können, wie Sie eingeschlafen sind. Sie wachen dann einmal auf. Also dieser Übergang vom Reflexiven zum nicht mehr Reflexiven, zum Unmittelbaren, der ist immer in irgendeiner Weise sprunghaft.
Bitte. Inwiefern ist diese Reflexion gelernt oder sozusagen angeboren?
Naja,
reflektiert der Mensch automatisch oder muss man ihn dazu erziehen?
Ja, beides. Also alleine würden die Menschen, das kann man mit dem Hinweis auf die Allgemeinheit der Reflexion zuerst einmal andeuten. Ne? Diese Allgemeinheit, die in der Reflexion immer drinnen steckt, die kann nur entstehen, wenn nicht nur eine Person da ist, sondern mehrere. Ja? Die muss sich real aus der Allgemeinheit von Lebewesen ergeben, aus dem Kontakt zwischen Lebewesen. Und natürlich, wenn es schon reflexive Lebewesen gibt, dann entsteht sie leichter und schneller. Ne? Und dann wird das neue Lebewesen leichter auf diese Ebene heraufgehoben. Am Anfang der Geschichte hat es nur lauter unreflektierte Menschen gegeben noch. Ne? Und die haben dann miteinander erst diese Reflexion entwickeln müssen. Das hat länger gedauert natürlich. Gut. Ja, ich werde jetzt nicht mehr gar so viel bringen. Das ist schon 5:05. Ich muss schauen, schnell nochmal. Also, eines möchte ich noch kurz erwähnen. Es ist diese Einheit des Ich immer vorausgesetzt. Ja? Und zwar die Einheit des reflexiven Ich. Wir können die Unmittelbarkeit nicht mehr allein bewusst haben, sondern immer schon zusammen mit unserer Reflexion. Und da sind wir als diese Einheit immer vorausgesetzt. Das denkende Ich, das reflektierende Ich. Ja? Und diese Einheit hält sich auch durch in der Veränderung sowohl unseres Körpers als auch unserer jeweiligen Vorstellungen, die wir gerade haben. Das wechselt ja dauernd. Die Bewusstseinsinhalte wechseln, das Gefühl wechselt, die unmittelbaren Eindrücke wechseln. Und trotzdem in all dieser Veränderung hält sich die Einheit des Ich durch. Ich bin dieselbe Person unter verschiedenen Zuständen. Immer noch dieselbe Person. Man kann das nicht gegeneinander ausspielen, dass man sagt, die Menschen sind immer anders. Jede Person ist heute eine andere als morgen. Ja? Das ist nur die eine Seite. Die andere Seite ist, dass in dieser Veränderung zugleich die Einheit des Ich vorausgesetzt bleibt und alle diese Inhalte in sich einschließt. Ja? Also das Ich selber ist auch die Einheit noch von diesen unmittelbaren Bewusstseinsinhalten und den reflexiven Bewusstseinsinhalten. Ja? Auch das schließt noch die Einheit des Ich in sich zusammen. Und diese Identität des Ich ist auch zugleich die oberste Allgemeinheit. Wir haben vorher von Reflexionsstufen gesprochen. Wir können immer weiter hinauf reflektieren und sagen, ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß und so weiter. Ganz zu oberst steht diese Einheit des denkenden Ich selbst. Das Denkende als solches. Gegenüber allem Gedachten und Gewussten ist noch dieses Denkende übergeordnet. Und das hat alle diese Inhalte in sich und kann daher selber kein bestimmter Inhalt mehr sein. Das war noch so ein kleiner Hinweis. Das ist so quasi die Spitze dieser Reflexivität. Wir beginnen einmal beim eigenen Körper und dann haben wir schon eine höhere Ebene oder eine andere Ebene dadurch, dass wir unsere unmittelbaren Erkenntnisse wissen, unser unmittelbares Wissen wissen und das schraubt sich hinauf und kann sich endlos hinaufschrauben inhaltlich. Und das Oberste ist dieses denkende Ich selbst. Ja? Und das ist eigentlich selbst kein Inhalt mehr, sondern hat die Inhalte nur in sich, vereint sie, verbindet sie, ist die aktive Einheit, die dem ganzen Gebäude vorausgesetzt ist. Ja? Gut, aber damit mag es für heute genug sein. Dankeschön.